Manche Spannungen unter Christen entstehen nicht aus großen Lehrfragen, sondern aus unterschiedlichen Empfindungen, Prägungen und Erwartungen. In Philippi gerieten sogar zwei bewährte Mitarbeiterinnen des Apostels Paulus aneinander, mitten im Dienst am Evangelium. Gerade dort, wo Menschen leidenschaftlich für Christus leben, prallen Herzen, Geschichten und Charaktere aufeinander. Paulus öffnet in seinem Brief eine geistliche Perspektive: Wahre Einheit entsteht nicht durch äußere Harmonie oder starke Persönlichkeiten, sondern dadurch, dass unser Denken von Christus her ausgerichtet und unsere Freude im Herrn verwurzelt wird. Dasselbe Denken, Einheit aus der Ausrichtung auf Christus. Wenn Paulus Euodia und Syntyche ermahnt, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn, berührt er keinen Nebenpunkt, sondern das innere Zentrum ihres Denkens. Beide Schwestern waren nicht am Rand der Gemeinde, sondern hatten mit Paulus in dem Evangelium zusammen gekämpft. Gerade deshalb fällt die Spannung ins Gewicht, geistlich engagierte Menschen können in starken Meinungen aufeinander prallen. Paulus löst den Konflikt nicht, indem er die eine Position über die andere stellt oder Unterschiede einfach übergeht. Er erinnert daran, was im ganzen Brief schon entfaltet ist: Einheit entsteht nicht dadurch, dass alle denselben Charakter, dieselbe Herkunft oder denselben Stil haben, sondern dadurch, dass alle innerlich vom gleichen Mittelpunkt her denken, von Christus her. Wo er das Maß ist, schrumpfen unsere gegensätzlichen Vorlieben in die richtige Größe. Doch selbst diese Schwestern brauchten Hilfe, damit sie eins sein konnten, indem sie im Herrn dasselbe dachten. Nach den vorangehenden Kapiteln hat dasselbe zu denken damit zu tun, Christus zu verfolgen, um ihn zu gewinnen und ihn in Fülle zu genießen. Euodia und Syntyche verfolgten Christus nicht bis zum Äußersten. In Philippi standen Bildungsunterschiede, religiöse Prägungen und kulturelle Eigenheiten nebeneinander. Paulus kennt diese Kraft der Herkunft aus eigener Erfahrung, doch welche Dinge auch immer mir Gewinn waren, diese habe ich um Christi willen als Verlust angesehen. Seine Herkunft aus Israel, seine Gesetzestreue, sein religiöser Eifer, all das hätte ihn dauerhaft von anderen trennen können. Stattdessen lernt er, diese Vorteile vor Christus zu relativieren. Er sieht alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Damit wird nicht vernichtet, wer er ist, aber es verliert das Recht, sein Denken zu beherrschen. Wo persönliche Prägungen unangefochten in der Mitte sitzen, werden wir empfindlich, vergleichen uns, beharren auf unserer Sicht und werden verletzbar für Meinungsverschiedenheiten. Wo Christus in der Mitte steht, können dieselben Eigenschaften zu Gaben werden, die in den Leib hinein dienen, ohne ihn zu spalten. Paulus fasst seine Ausrichtung in ein schlichtes, aber tiefes Bild zusammen: Eins aber tue ich, indem ich die Dinge vergesse, die hinter mir liegen, und mich ausstrecke nach den Dingen, die vor mir liegen, jage ich auf das Ziel zu für den Siegespreis, zu dem Gott mich in Christus Jesus aufwärts berufen hat. Dieses Eins ist der innere Fokus, nicht tausend Interessen nebeneinander, sondern eine Hauptlinie, auf der das Herz unterwegs ist. Dasselbe Denken heißt dann nicht, dass alle gleich ticken, sondern dass alle von diesem einen Ziel eingefangen sind, Christus zu erkennen, ihn zu gewinnen, ihn zu genießen. Unterschiedliche Temperamente, Begabungen und Lebensgeschichten bleiben bestehen, aber sie ordnen sich einem gemeinsamen Zentrum unter. Wo mehrere Menschen von diesem Eins aber tue ich geprägt werden, rücken Nebenfragen still zurück und auch starke Persönlichkeiten finden miteinander den Weg nach vorne. So wächst eine Einheit, die mehr ist als diplomatischer Waffenstillstand. Sie ist Frucht eines Denkens, das sich vom Herrn her erneuern lässt. Lasst uns darum, so viele gereift sind, diesen Sinn haben, heißt es weiter. Reife zeigt sich nicht darin, alles durchgesetzt zu haben, sondern darin, dass Christus so groß geworden ist, dass vieles andere seine absolute Bedeutung verliert. Für die Gemeinde bedeutet das, die eigentliche Frage in Spannungen ist nicht, wer Recht hat, sondern wer bereit ist, innerlich näher an Christus heranzurücken. Wo dieser Schritt geschieht, wird aus hartem Ringen um die eigene Sicht ein gemeinsames Suchen nach dem, was ihn ehrt. Das schenkt nicht nur Frieden nach außen, sondern auch Freiheit im Innern. Man ist nicht länger an das eigene Recht gefesselt, sondern an eine Person, die größer ist als jede Kontroverse. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Es ist ein stilles, aber tiefes Werk, wenn der Herr unsere inneren Maßstäbe verschiebt, von der Frage, wie wir wirken, verstanden oder bestätigt werden, hin zu der Frage, wie er erkannt und geehrt wird. Wo dieses Werk geschieht, wird das gleiche Denken nicht zur engen Gleichmacherei, sondern zu einem weiten Raum, wir dürfen verschieden bleiben und doch von derselben Sonne beschienen werden. Gerade dort, wo alte Muster laut werden, kann im Inneren neu gesagt werden, Christus ist mehr wert als mein Recht, meine Kultur, mein Stil. Aus solchen Entscheidungen wächst eine Einheit, die trägt, und ein Herz, das gelassener und freier wird, weil es nicht mehr sich selbst, sondern den Herrn im Mittelpunkt zu halten hat. Ein Jochgefährte, gemeinsam die Last Christi tragen. Wenn Paulus einen rechten Gefährten bittet, Euodia und Syntyche beizustehen, verwendet er ein Wort, das an die Landwirtschaft erinnert. In früheren Zeiten wurden zwei Ochsen unter ein Joch gespannt, um den Pflug zu ziehen. So entsteht das Bild eines Jochgefährten, zwei, die in dieselbe Richtung gehen, mit demselben Rhythmus ziehen und dieselbe Last tragen. Nur verhaltet euch auf eine Weise, die des Evangeliums Christi würdig ist, dass ihr in einem Geist feststeht, in dem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Hier wird deutlich, dass Paulus kein Solist ist. Er braucht Menschen, die innerlich an dasselbe Joch gebunden sind, das ihn selbst trägt, die Last des Evangeliums, die Sorge um die Gemeinde, das Verlangen, dass Christus verherrlicht wird. In 4 Stunden und 3 Minuten gebraucht Paulus den Ausdruck Jochgenosse. In früheren Zeiten benutzten die Bauern zwei Ochsen, um einen Pflug zu ziehen. Der Ausdruck Jochgenosse bedeutet daher, mit einem anderen unter dasselbe Joch gespannt zu sein, um eine gemeinsame Last zu tragen. Als Paulus an die Philipper schrieb, suchte er einen wirklichen Jochgenossen, jemanden, der unter demselben Joch dieselbe Last wie er tragen würde. Solch ein Joch verbindet tiefer als Aufgabe oder Sympathie. Es ist die innere Gesinnung, die Paulus in Philippi so klar beschreibt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Wer so denkt, erlebt seine Freiheit nicht vor allem als Unabhängigkeit, sondern als gebundene Freiheit, gebunden an Christus, der in seinem Geist wohnt, und deshalb frei von dem Zwang, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ein Jochgefährte ist jemand, dessen Herz in dieselbe Richtung ausgerichtet ist. Wenn er hilft, einen Konflikt zu klären, fragt er nicht zuerst, wer ihm näher steht, sondern was den Herrn ehrt. Er schützt nicht die Position einer Partei, sondern die Wirksamkeit des Evangeliums in der Gemeinde. Paulus nennt solche Menschen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das gibt ihrer verborgenen Treue Gewicht, vielleicht kennt die Öffentlichkeit ihre Rolle nicht, aber Gott selbst verzeichnet sie. Ein Jochgefährte, der in Spannungen vermittelt, steht oft zwischen den Stühlen. Er hört beide Seiten, trägt Missverständnisse und Emotionen, ringt um Worte, die verbinden statt spalten. Doch innerlich zieht er dieselbe Furche wie Paulus, er denkt dasselbe, hat dieselbe Liebe, ist in der Seele verbunden und denkt das eine. So entsteht eine stille, aber kraftvolle Teamarbeit, in der der dreieine Gott seinen Weg mit einer Gemeinde gehen kann, ohne dass jede Spannung zur Blockade wird. Solche Beziehungen sind kostbare Zeichen der Gnade. Sie zeigen, dass Christus nicht nur einzelne Menschen rettet, sondern sie so verbindet, dass sie gemeinsam Lasten tragen können, die einer allein nicht tragen würde. Ein Joch ist eng, es lässt wenig Raum für eigensinnige Wege. Aber gerade diese Nähe macht die Kraft aus, wo zwei oder mehr in derselben Berufung, im selben Geist und mit derselben Seele unterwegs sind, werden sie widerstandsfähig gegen Entmutigung und Spaltung. Sie erleben, dass das Joch Christi sanft und seine Last leicht wird, weil er selbst dazwischen steht und mitträgt. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Nur verhaltet euch auf eine Weise, die des Evangeliums Christi würdig ist, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euren Angelegenheiten höre, dass ihr in einem Geist feststeht, in dem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Es hat Würde, wenn ein Mensch innerlich sagen kann, die Last Christi ist meine Last, sein Evangelium ist mein Anliegen, seine Gemeinde ist mir nicht gleichgültig. In dieser Haltung wird man für andere zu einem stillen Geschenk, gerade dann, wenn Spannungen und Müdigkeit spürbar werden. Jochgefährte zu sein heißt, nicht am Rand zu stehen, wenn es schwierig wird, sondern mit dem Herrn unter dasselbe Joch zu treten, das auch auf den Schultern der Geschwister liegt. Auf diesem Weg wächst eine Freude, die tiefer ist als Erfolg und sichtbare Ergebnisse, die Freude, gemeinsam mit anderen in dieselbe Richtung zu gehen und zu wissen, dass der Herr selbst inmitten aller Mühen seine Gemeinde baut. Sich im Herrn freuen, die Kraftquelle der Einheit. Mitten hinein in die konkreten Spannungen der Gemeinde sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Dieses Wort steht nicht über einer entspannten Situation, sondern über einer Gemeinde, in der Streit und Sorge Raum gewinnen wollen. Die Freude, von der Paulus spricht, ist kein verdrängtes Problem, kein Lächeln, das die Zähne zusammenbeißt. Sie hat einen klaren Ort im Herrn. Ihr Inhalt ist nicht die Situation, sondern die Person, Christus selbst, sein vollbrachtes Werk, seine Gegenwart und seine Zukunft. Wer sich im Herrn freut, schaut nicht weg von der Realität, sondern sieht sie mit einem anderen Mittelpunkt. Schmerz, Missverständnisse und unerfüllte Erwartungen verschwinden nicht, aber sie werden nicht mehr zum letzten Wort. In 4 Stunden und 4 Minuten sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Ganz gleich, ob die Gläubigen verschiedener Meinung waren oder nicht, sie alle mussten sich freuen. Diejenigen, die sich nicht freuen wollten, lagen falsch, aber diejenigen, die sich freuen konnten, lagen richtig. Paulus kennt die Kräfte, die die Freude verschatten wollen. Er sitzt im Gefängnis, die Zukunft ist ungewiss, seine Mitarbeiter sind nicht immer eins. Dennoch ist sein inneres Zeugnis klar, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn. Feststehen und sich freuen gehören zusammen. Ein Herz, das an seinen Verletzungen festhält, verliert mit der Zeit die Kraft zur Freude. Ein Herz, das im Herrn Ruhe findet, gewinnt einen Raum in der Seele zurück, in dem auch andere wieder Platz haben. Wer innerlich bei Christus zur Ruhe kommt, muss nicht mehr mit aller Macht Recht behalten, die eigene Position ist nicht mehr der Ort, von dem alles abhängt. Diese Freude ist zugleich eine verborgene Kraftquelle der Einheit. Dissentierende Herzen können schwer aufrichtig froh sein. Wer sich weigert, sich im Herrn zu freuen, macht damit oft deutlich, dass er an einer Kränkung oder Forderung festhalten möchte. Paulus geht einen anderen Weg. Er verbindet den Aufruf zur Freude mit einer Linie von Haltungen, die das Miteinander schützen, eure Sanftmut lasst allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wo die Freude im Herrn Raum gewinnt, entsteht Sanftmut statt Härte, Vertrauen statt Kontrolle, Frieden statt innerer Unruhe. Dieser Friede bewahrt Herzen und Gedanken und damit auch Beziehungen. Wenn Paulus am Ende aufzählt, was gedacht werden soll, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, beschreibt er ein Denken, das von der Freude im Herrn geprägt ist. Bitterkeit, Misstrauen und ständiges Kreisen um das Negative ziehen das Denken nach unten, bis es kaum noch Licht sieht. Die Freude im Herrn richtet den inneren Blick auf das, was Gott getan, was Christus vollbracht und was der Geist inmitten aller Unvollkommenheit wirkt. So wird das Herz nicht naiv, sondern bewahrt, es nimmt das Schwere wahr, aber es geht daran nicht zugrunde, weil es tiefer gegründet ist als in der jeweiligen Lage. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Freude im Herrn zu entdecken, ist ein Weg, auf dem vieles in neues Licht rückt, die eigene Geschichte, die Grenzen anderer, die ungelösten Fragen. Sie nimmt den Schmerz nicht nichtig, aber sie stellt ihn in einen größeren Zusammenhang, in die Geschichte eines Herrn, der begonnen hat, uns zu tragen, und der nicht aufhören wird, bis er uns vollendet bei sich hat. Aus dieser Quelle lässt sich Tag für Tag neu schöpfen, gerade wenn die eigenen Kräfte gering sind. Und während das Herz so immer wieder zu Christus zurückfindet, geschieht leise das Wunder, dass wir nicht nur persönlich gehalten werden, sondern auch ein Stück weit füreinander, als Menschen, deren Freude nicht aus sich selbst, sondern aus seinem unerschütterlichen Leben kommt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du größer bist als unsere Prägungen, Meinungen und Verletzungen und dass du unser gemeinsames Ziel und unsere Freude bist. Richte unser Denken neu auf dich aus, damit du in unseren Herzen mehr Raum gewinnst als alles, was uns trennt oder einengt. Lass uns zu Menschen werden, die mit dir und miteinander unter einem Joch gehen, dieselbe Gesinnung haben und deine Last für dein Volk mittragen. Erfülle uns mit deiner Freude, die stärker ist als Umstände, und bewahre unsere Herzen und Gedanken in deinem Frieden, damit deine Gemeinde ein Ort sichtbarer Einheit und lebendiger Hoffnung wird. Amen.